Eine Studentin kommt zu ihrem jungen, gut aussehenden Professor in die Sprechstunde. Sie schließt die Tür, kniet sich auf den Boden und fleht: "Ich würde alles tun, um morgen das Examen zu bestehen." Sie neigt sich zu ihm, wirft das Haar zurück und flüstert: "Ich meine, ich würde alles tun." Er erwidert ihrem Blick: "Alles? Alles?" Seine Stimme wird weicher: "Alles?" Seine Stimme wird noch weicher und leiser: "Würden Sie auch lernen?" Gestern war ich mit Leuten zusammen und irgendwie kamen wir dann auf Schule auch zu sprechen. Und ich sagte dann so: "Ach, also gut, dass diese Zeit vorbei ist, dass ich keine Prüfung mehr ablegen muss, nicht mehr, also in diesem Sinne nicht mehr lernen muss für irgendwas." Und einige sind ja hier, die haben noch sowas vor sich. Ich muss gestehen, ich bedauere sie dann doch auch ein bisschen. Zugleich wissen wir, auch wenn es keine Prüfungen mehr gibt, die irgendwie in Noten festgehalten werden und irgendein Professor oder Lehrer oder sonst jemand da vor einem steht und dann sein Urteil abgibt, dass wir in unserem ganzen Leben irgendwie auch immer Lernende sind. Und im Beruf heißt es ja, wenn wir nicht uns fortbilden und weiter sind, dann hängen wir irgendwann ab. Lebenslanges Lernen ist so ein Motto. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich nicht immer ständig was Neues auf Parat haben muss. Und zugleich freue ich mich, dass ich auch nicht immer beim Alten bleiben muss. So dieser Wechsel zwischen was Neues entdecken und gleichzeitig festhalten können an dem, was ich kenne, was ich habe, was ich weiß, worauf ich mich in diesem Sinne auch verlassen kann. Lernen gehört in gewisser Art und Weise zu unserem Leben dazu. Wir lernen, bei den Kindern ist das ja ganz toll zu sehen, bei den Kleinen, erstmal durch Nachahmen. Ich habe ja mehrere Enkel und dann wird einem das nochmal bewusster vielleicht, als wenn man selber junge Eltern ist und man die so sieht, wie die dann anfangen, die Welt zu erobern, und sie tun das in der Regel, indem sie das tun, was sie bei den anderen sehen. Nachahmen. Wir lernen mit dem Kopf. Wir versuchen, was zu begreifen. Ein ganz wichtiges Lernen ist, wir versuchen etwas. Manchmal klappt's, manchmal nicht, und dann setzt man neu an. Manchmal lernen wir sogar aus Erfahrung, soll auch vorkommen. Also, wir sind in gewisser Art und Weise lernende Wesen, Menschen. Das gehört übrigens nicht nur zum Leben allgemein, sondern es gehört ja auch zu unserem Glauben. Wir alle werden auch im Glauben die Erfahrung machen, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Man fängt an, Schritte des Glaubens zu tun. Ich erinnere mich noch, als ich selber ganz jung im Glauben war und damals so als Teenager auch im Lebensalter noch nicht ganz so weit. Das mit dem Beten war immer ein bisschen schwierig. Das habe ich irgendwie, ich habe das ja nie zu Hause gelernt und dann bei den anderen Mitjugendlichen, und irgendwie, das fiel mir immer so ein bisschen schwer. Und wenn dann so eine Gebetsgemeinschaft war, wir saßen so in der Runde, dann habe ich mich auch nie getraut. Und wenn ich mir das vorher schon mal überlegt hatte, dann hatte ich immer das Gefühl, die anderen haben das schon weggebetet und jetzt habe ich nichts mehr, was ich selber beten kann. Also das war immer irgendwie so. Das war für mich immer ein bisschen schwierig. Wir lesen das ja auch in der Bibel, dass die Jünger, das ist ja quasi so ihr Beruf, Jünger sein, also zu lernen von dem Meister, dass sie hinter ihm hergehen und von ihm lernen, zum Beispiel auch das Beten. Sie fragen ja Jesus: "Wie sollen wir denn beten?" Obwohl sie das konnten. Dass sie von Jesus lernen, weil er ihnen etwas sagt und vor allen Dingen natürlich auch, weil er ihnen etwas zeigt. Die Jünger lernen, was es heißt zu glauben, und das eben nicht nur im Kopf, sondern sie lernen eben auch zu vertrauen. Und eben haben wir schon einmal dieses Wort, glaube ich, gehört, zu gehorchen. Und beides gehört vielleicht viel enger zusammen, als man dann anfangs meinte, Vertrauen und Gehorchen. Und nun gibt es etwas Seltsames. Ein Vers, den ich zwar schon kenne, aber über den ich immer wieder ein bisschen stolpere. Denn es heißt an einer Stelle im Neuen Testament, und das ist auch tatsächlich die einzige, an der es so heißt, die Jünger lernen, also wir lernen, glauben. Und dann heißt es mit einmal, Jesus lernt. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch schon mal, ob euch der schon mal über den Weg gelaufen ist. Das ist im Hebräerbrief so ein bisschen versteckt. Das ist jetzt nicht ein Brief, den man so ständig vor Augen hat. Jesus lernt. Lasst euch das mal einen Moment gerade durch den Kopf gehen. Was heißt das eigentlich? Jan hat ja eben in der Einführung in diesen Gottesdienst auch schon davon gesprochen, dass wir ja alle miteinander irgendwie eine bestimmte Vorstellung von Gott haben. Ob die jetzt so ganz klar und eindeutig ist oder eher ein bisschen schwammig, sei mal so dahingestellt. Aber dass ein Gott oder hier der Sohn Gottes lernt, ist irgendwie merkwürdig, oder? Im Hebräerbrief, im 5. Kapitel, da stehen die Verse 7, 8 und 9 und da heißt es so: Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Erinnert so ein bisschen, also erinnert an Gethsemane. Der Schluss hier ist aber sehr eigen. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Also Jesus als Lernender, Jesus als Schüler, wenn man so sagen möchte, ein, finde ich, sehr ungewöhnlicher Gedanke. Jesus, der lernen muss. Ich möchte uns erstmal so ein bisschen mit hineinnehmen, das ein bisschen erläutern und dann können wir vielleicht auch nochmal entdecken, nicht nur mit dem Kopf, was das heißt, sondern was das eben auch für uns heißt in unserem Leben und Glauben. Am Ende des Hebräerbriefes steht der eine Satz, den viele von uns kennen: Lasst uns aufsehen zu Jesus, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Darum geht es auch gerade besonders jetzt in der Zeit vor Ostern. Den Blick auf Jesus richten. Das ist das Kernanliegen des Neuen Testaments und vor allen Dingen auch der Evangelien. Sie erzählen die Jesus-Geschichte, dass Menschen ihn ja sehen können, und besonders breit wird ja dann in den Evangelien in der Regel die Passionsgeschichte erzählt. Die nehmen ganz breiten Raum im Vergleich zu den anderen Dingen ein. Darum geht es. Jesus sehen, Jesus entdecken, auf ihn achten und hinhören und wahrnehmen. Wir hören von Jesus. Und wir hören, das haben wir eben auch schon in der Einleitung mitgekriegt, dass er uns rettet und wir ihm unser Heil verdanken. Ich könnte auch sagen, ihm alles verdanken. Um uns das nochmal deutlich zu machen. Ihm verdanken wir, dass wir eine Zukunft haben über den Tod hinaus. Ihm verdanken wir, dass es mit uns gut werden muss, auch wenn es jetzt in unserem Leben unter Umständen viel Schweres gibt, von dem wir manchmal den Eindruck haben, wie soll ich das tragen? Ihm verdanken wir, dass wir alles mit dem himmlischen Vater besprechen dürfen. Ja, geradezu, dass der himmlische Vater da sitzt und sagt, nun sprich doch mit mir. Schütt dein Herz vor mir aus. Bin doch dafür da. Ihm verdanken wir, dass all das, was in unserem Leben daneben geht, das, was wissentlich oder unwissentlich irgendwie nicht klappt, unser ganzes Versagen, dass das keinen Ewigkeitswert hat, sondern dass es von ihm durchgestrichen wird und wir neu anfangen können. Spätestens, wenn er uns in seine Ewigkeit hineinruft. Ihm verdanken wir, dass wir eine Mission für unser Leben haben und unser Leben nicht für Nichtigkeiten verschwenden müssen. Ihm verdanken wir alles, unser Heil, unser Leben, unsere Rettung. Ihm, Jesus. Und darum ist es die vornehmste und die erste Übung christlichen Glaubens, auf ihn zu gucken, auf ihn zu schauen. Wie der Hebräerbrief sagt, aufsehen zu Jesus. Von dem es heißt, hier in diesen drei Versen, dass er erstens lernt, zweitens gehorcht und drittens leidet. Und darum geht es. Ich finde, das ist ein spannender Satz. Jesus musste lernen. Das heißt ja, auch hier ist der Meister nicht vom Himmel gefallen. Selbst wenn wir manchmal den Eindruck haben, Jesus kommt doch vom Himmel. Auch hier ist der Meister nicht vom Himmel gefallen. Es gab eine Zeit, danke Jan, brauche ich nicht. Es gab eine Zeit, in der er noch etwas noch nicht kannte und konnte, was er danach durch Lernen sowohl kannte und konnte. Wir verfolgen zwischen Weihnachten und Himmelfahrt den Weg, den Jesus ging. Und der biblische Zeuge, auf den wir heute hören, sagt mit Nachdruck, Jesus ist kein vom Himmel gefallener Meister. Er war wirklich Mensch. Es gab für Jesus Neuigkeiten. Und zwar ganz deutlich für ihn als den Sohn Gottes. Für Gott, wenn man es zugespitzt sagen will, gab es Neuigkeiten. Manchmal tragen wir ein zutiefst heidnisches Gottesbild in uns. Und dieses heidnische Gottesbild heißt, Gott ist unveränderlich. Gott kann sich nicht freuen und kann nicht leiden. Gott weiß schon alles im Voraus. Das ist aber nicht das Bild, das uns die Bibel vermittelt. Das kommt woanders her, aus anderen Quellen. In der Bibel begegnet uns Gott anders. Er geht mit uns mit. Er schafft uns einen Freiraum, in dem wir etwas Wirkliches tun. Und damit begrenzt er sich selbst, auch seine Allmacht und sein umfassendes Wissen. Es passieren Überraschungen. Es gibt Neuigkeiten. Und Gott reagiert. Gewiss, er bleibt sich treu, aber er geht auch mit uns neue Wege. Und Jesus auf Erden, also Gott selbst auf Erden, ist ein absolut neuer Weg. Und das heißt, Jesus kommt nicht in ein perfekt installiertes Betriebssystem und mit genau eingestellter Software zu uns. Er kommt in diese Welt als der Sohn Gottes und lernt. Also er lernt nicht nur Hebräisch reden oder Aramäisch und seinen Eltern gehorchen, er lernt nicht nur als Zimmermannssohn irgendwie mit Holz umzugehen und die besten Wege in Israel zu finden. Viel tiefer ja, er lernt den Ringkampf mit dem Versucher in der Wüste zu bestehen. Er lernt einen Kreis von Menschen zu sammeln und zu bilden. Er lernt, um mal ein Beispiel zu nehmen, von heidnischen Frauen, welchen Glauben es jenseits des Gottesvolkes gibt. Oder gerade bei den Heiden heißt es ja immer wieder, der heidnische Hauptmann, und Jesus sagt, boah, so ein Glauben, Israel, gar nicht gesehen und gefunden, oder diese heidnische Frau, ihr kennt dies mit dem Brosamen, die unter den Tisch fallen. Und Jesus sagt, hätte ich nicht gedacht, dass so ein Glaube gibt. Jesus lernt. Das ist das eine, was wir einfach mal hören und begreifen können. Das ist das eine, was wir entdecken dürfen, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der nicht von vornherein festgelegt ist. Und das heißt eben auch für unser Leben nicht von vornherein so, alles, bei Gott ist alles irgendwie hundertprozentig klar und egal was ich tue, am Ende kommt sowieso immer das raus, was Gott will. Nicht in diesem Sinne. Gott geht unseren Weg mit. Und wir dürfen entdecken und erwarten, dass manchmal sogar einiges anders wird, als das ursprünglich gedacht war. Als zweites lesen wir, dass Jesus Gehorsam lernt. Jesus lernt Gehorsam. Heißt das, dass er zuvor ungehorsam war? Nein, das heißt es nicht. Aber was dann? Mit dem Wort Gehorsam haben wir ja so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, oder? Vielleicht die Älteren unter uns, die wissen noch oder haben es erlebt, sagen wir es mal so, dass es im Elternhaus manchmal so zuging. So, was Vater sagte, das wurde gemacht. Und wehe, man widersprach dem, dann kriegte man noch extra Ärger. Also war nicht bei allen so, aber es gab doch so eine Zeit. Und gerade hier in Deutschland haben wir mit dem Gehorsam ja auch von unserer gesamten Geschichte her unschöne Erfahrungen gemacht. Der Gehorsam war dann die Ausrede für böse Dinge. Das meint natürlich das Wort Gehorsam hier in der Bibel und auch an dieser Stelle nicht. Aber worum geht's? Es war für Jesus, als er beim Vater im Himmel war, die natürlichste Sache der Welt zu gehorchen. Wenn man in der engen Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel lebt, und zwar jetzt nicht diesem autoritären Vater, der so, ich sage das und dann gilt und weder Widerspruch, sondern mit diesem unglaublich liebenden Vater, der sich seinen Kindern ganz zuwendet und in den Staub hinabwendet und sagt, ich warte doch auf dich, dass du in meine Arme kommst. Bei diesem liebenden Vater aufmerksam zu sein, hinterherzugehen, auf sein Wort zu lauschen, mit ihm zu leben und an seiner Seite zu sein, ist eine unglaublich große Selbstverständlichkeit. Aber auf Erden ist es das nicht. Jesus lernt die Versuchung kennen. Die gab es beim Vater im Himmel nicht. Es war für Jesus beim Vater ganz selbstverständlich, mit dem Willen seines Vaters übereinzustimmen. Das ist es auf Erden nicht. Da gibt es plötzlich Willen gegen Willen. Da muss entschieden werden. Da muss ein Mensch sagen, ich mache das und das lasse ich. Da muss Jesus sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und den anderen lasse ich. Es war für Jesus beim Vater völlig einfach, einfältig zu sein, also im Sinne von nichts anderes zu kennen als diesen guten Ratschluss seines Vaters. Das ist es auf Erden nicht. Da wird aus Einfalt Zwiefalt. Ihr Lieben, versteht ihr, diese Geschichte zwischen Weihnachten und Himmelfahrt läuft nicht auf festgeklopften Gleisen ab, wie so eine Eisenbahn und die fährt so und kann gar nicht anders. Die himmlischen Zuschauer dieses Geschehens wenden sich nicht gähnend ab, weil sie sowieso schon wissen, wie alles ausgeht. Vielleicht kennt ihr das und guckt man so einen alten Film, den man schon mal 5-mal gesehen hat und denkt, na ja, ist ja irgendwie ganz nett, aber es macht auch nichts, wenn ich im Moment mal weggucke. Nein, ist hier nicht so. Die himmlische Gesandtschaft da oben, die Engel oder wer auch immer da sitzt, die gucken gespannt, was passiert hier jetzt eigentlich? Wie entwickelt sich der Weg Jesu? Wie geht die ganze Geschichte aus? Das ist nicht ein für alle Mal fertig. Wir, die wir das Stück vielleicht schon lange Jahr und Jahr wieder anschauen, für uns mag es so wirken, naja, er wird geboren, zieht durchs Land, heilt Leute, redet, sammelt seine Jünger, wird verraten, gefoltert, gekreuzigt, begraben und an Ostern ist alles wieder gut. Pustekuchen. Die himmlischen Zuschauer halten den Atem an. Das ist Drama ersten Ranges. Es ist alles andere als klar, wie diese Geschichte ausgeht. Es ist wirklich ein Ringen mit dem Bösen in der Wüste am Anfang des Weges und in der Lesung oder in diesem Bibelwort taucht ja auch Gethsemane auf. Dieses wirkliche Ringen im Garten Gethsemane, wir haben es gehört. Jesus sieht zum letzten Mal die Sonne auf, untergehen, und er weiß es. Er hat ein letztes Mal mit seinen Vertrauten gegessen. Er macht einen letzten Abendspaziergang zum Ölberg. Und er weiß es, wie es ist, wenn wir etwas Selbstverständliches zum letzten Mal tun und wenn wir wissen, das wirst du nie wieder tun. Er will einen Moment allein sein und geht ein paar Schritte an die Seite und will doch nicht allein sein und bittet seine Freunde, mit ihm zu wachen, mit ihm und für ihn zu beten. Traurigkeit und Angst, das ist seine Stimmung. Schwarz wird es in seiner Seele, in seinem Herzen. Er ist Mutterseelen allein, denn von seinen Freunden merkt er, kann er keine Unterstützung erwarten, die schlafen ein. Ihr Lieben, das ist kein Theaterstück. Theater heißt ja, die Schauspieler geben ihr Bestes, um uns so etwas zu präsentieren, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Sie gehen von der Bühne und danach ist das Leben anders. Das ist hier kein göttliches Theaterstück, sondern das ist Realität. Wenn Jesus hier betet und ringt und, wie heißt es da, Blut und Tränen schwitzt, dann ist das Wirklichkeit, nicht gespielt. Dann geht es hier um alles. Und es wäre irgendwie, auch wenn für uns kaum vorstellbar, denkbar gewesen, dass die Geschichte anders ausgegangen wäre. Oder auch schon am Anfang in der Versuchungsgeschichte, wenn Jesus andere Entscheidungen getroffen hätte. Das ist so ein Bild, das wir mit Gott gar nicht so richtig gut zusammenkriegen, oder? Dass die Geschichte hätte anders ausgehen können. Die unsichtbare Welt hält hier den Atem an. Es steht spitz auf Knopf. Jesus weiß, dass hier nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Und er ringt mit dem Vater, lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Er sagt, ich will nicht, ich habe Angst. Es ist zu schwer und doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, aber lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Mehrfach ringt er, bittet er, aber dann sieht er es, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Hier hat Jesus Gehorsam gelernt. Und jetzt keinen blinden Kadavergehorsam, sondern ein Gehorsam, der um die Liebe des Vaters für seine verlorenen Geschöpfe weiß und sich in diese Liebe ergibt. Es ist ein Liebesgehorsam, kein Kadavergehorsam. Jesus hat Gehorsam gelernt. Wie heißt es im Hebräerbrief? Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und er hat Gehorsam gelernt. Also Jesus hat gelernt, er hat Gehorsam gelernt und als letztes, er hat Gehorsam durch Leiden gelernt. Es ist also nicht das Lernen im Klassenzimmer. Es ist das Lernen mitten durch die Erfahrung des Leidens. Woran litt Jesus eigentlich? Wir könnten auf den ersten Blick meinen, er litt, weil er die Schmerzen fürchtete, die körperliche Tortur, und das kommt ja jetzt. Oder er litt, weil er um die seelischen Belastungen wusste, das Geschrei der Massen, die Einsamkeit, die Furcht, die Beschämung, nackt vor aller Welt ausgestellt zu werden. Das könnten wir meinen, und da ist auch was dran. Aber ich bin überzeugt, das ist nur eine Seite und vielleicht sogar die kleinere Seite. Er litt nicht zuerst und am meisten körperlich. Er litt nicht zuerst und am meisten seelisch. Er litt zuerst und am meisten an etwas anderem. Und darum musste er erst lernen, darum ging es in seinem Ringen um Einwilligung, um Gehorsam. Warum ist Jesus so entsetzt, bestürzt, schmerzgebeugt, von Grauen befallen, um nur wenige Worte der Evangelisten zu übersetzen? Weil das, woran er leidet, nicht weniger als die Hölle selbst ist. Der Kelch, den er trinkt, ist der Zornesbecher des Gerichts. Im alten Bund steht der Becher für das Gericht Gottes über die Strafe, Im alten Bund steht der Becher für das Gericht Gottes über die Sünde. Das Entsetzen, das Jesus entfasst, ist das Entsetzen der tiefsten Finsternis. Ein Theologe sagt, Jesus sieht vor sich, dass er die Sünden der Welt tragen wird. Und Sünde ist ja nicht einfach nur eine Tat, nicht irgendein Fehler, ein Versäumnis. Sünde ist ja diese furchtbare Strömung weg von Gott. Das Weg von Gott ist weg vom Leben und weg vom Leben ist hin zum Tod. Das ist nicht etwas, das einfach durch ein versöhnliches Wort, durch eine Geste des Verzeihens aus der Welt käme. Sünde ist dunkelste, bitterste Wirklichkeit. Sie liegt wie eine dunkle Macht über unserer Welt. Und Jesus wird die bittere Konsequenz der tiefen Störung auf sich nehmen, die durch endlosen Widerstand und Aufstand gegen Gott die Schöpfung zerreißt. Jesus litt die Hölle. Die Hölle, die er tragen muss. Und Hölle heißt hier das unendliche Getrenntsein von dem Vater im Himmel. Und das ist noch mehr als körperliches oder seelisches Leiden. Es ist das Leiden in der ganzen Existenz. Ich gehöre nicht mehr dahin, wo ich eigentlich zu Hause bin. Ich werde von dem getrennt, was zutiefst mein Leben ausmacht. Und Sünde kann nur vergehen, wenn sie weggetragen wird. Sünde tötet entweder uns oder einen, der sich für uns aufopfert. Sünde ist das Grauen schlechthin. Das ist der Grund, warum Gott nicht anders konnte. Die Sünde muss weggetragen werden von uns oder von ihm selbst. Und Gott sagt, ich tu's. Aber das Ja dazu führt Jesus in das tiefste Erschrecken. Diese furchtbare, tödliche, kalte, gottferne, teuflische Wirklichkeit, der er sich aussetzen wird, ist nicht zu ertragen. Aber er sagt, ja, ich tue es. Das lernt er hier. Das ist die Tiefe seines Leidens. Und erst dadurch wird er endgültig zum Retter. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns aufsehen zu Jesus. Wäre es nicht anders gegangen? Fragen wir, fragen Menschen. Einer der großen Theologen des Mittelalters sagt an dieser Stelle, wenn du so fragst, weißt du nicht, wie schwer die Sünde wiegt? Gott sagt, nein, anders wäre es eben nicht gegangen. Er hat es getragen. Es ging nicht am Leiden vorbei, sondern durchs Leiden hindurch. Und so hat er es weggetragen. Und weil er es trug, der eine, der es nicht hätte tragen müssen, hat sich das Böse ausgetobt und zu Tode getobt. Es hat den Größten gewonnen, Gott selbst, und doch verloren. Und Jesus hat alles verloren und gerade so alles gewonnen. Er ist dann doch der Sieger, weil er Opfer wurde. Und das ist für uns geschehen, das ist für mich geschehen, das ist für dich geschehen. Jesus lernt und gehorcht. Und so wird er zum Heiland, den wir lieben und ehren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das ist wahr. Aber jetzt ist ein Meister zum Himmel aufgestiegen. Ein Meister des Erbarmens. Ein Meister der Vergebung. Ein Meister der Rettung. Für uns. Und weil er gehorsam lernte, steht für uns alles offen. Amen.